Herr Mattes, Ihr Stammhaus, das Deutsche Theater, liegt in Berlin, nur einen Katzensprung entfernt vom Kupfergraben, wo die Bundeskanzlerin wohnt. Wann saß Frau Merkel das letzte Mal im Publikum, als Sie auf der Bühne standen?
Na, in medias res, kann ich nur sagen. Das war bei Don Quixote, bei der, ich glaube, dritten Vorstellung von Don Quixote, beziehungsweise wir sprechen das korrekt spanisch aus, Don Quixote. Da war sie und wir waren anschließend, wie wir das fast immer eigentlich zu tun pflegen, dann noch in der Kantine unten und an dem Abend hatte ich mir den Magen verkorkst und ich habe, glaube ich, nur eine trockene Schrippe gegessen und sie hat aber einen Schnitzel gegessen.
Und sie ist dann in der Kantine des Deutschen Theaters,
ja,
mit Ihnen.
Die Kantine,
also Sie müssen
und das
nicht,
offizielle
um
Restaurant.
Zu reden, in irgendein Hinterzimmer mit Leibwächter vor der Tür sich
zurückziehen. Nein, ja, die Leibwächter sitzen diskret im Abstand und sie kommt dann da runter und wir essen normalerweise beide ein Schnitzel, obwohl, und das möchte ich auch dazu sagen, ich mich darum bemühe, grundsätzlich weniger Fleisch zu essen. Das schaffe ich auch, durchaus mit Erfolg. Es macht mir überhaupt nichts aus. Da ich Rituale für was Schönes im Leben halte, grundsätzlich, wenn man es nicht übertreibt, wie alles, hänge ich an diesem Ritual, dass ich, wenn die Kanzlerin ins Theater zu mir kommt, wir anschließend beide ein Schnitzel essen. Außer nach Don Quixote, wo ich mir eben den Magen verkorkst hatte.
Und Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, ja, Sie essen das, was Sie dann immer essen, nämlich Schnitzel. Das heißt, Sie sind mittlerweile ganz gut mit Angela Merkel bekannt. Wie hat sich das ergeben?
Wir haben uns bei einem Sommerfest bei Volker Schlöndorff, dem Regisseur, mit dem ich befreundet bin und mit dem ich auch schon zwei Filme gedreht habe, kennengelernt. Da habe ich sie irgendwie angequatscht und dann sind wir ins Gespräch gekommen, relativ ausführlich. Und dann habe ich den Mut gehabt zu sagen, ach, wissen Sie was, wenn Sie mal ins Theater kommen wollen, dann rufen Sie mich doch vorher an, dann können wir doch danach noch eine Bulette essen gehen. Damals habe ich, glaube ich, Bulette gesagt und nicht Schnitzel. Ich wollte mit was Kleinem, Bescheidenem anfangen. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Sie hat mich dann angerufen, also sie bestellt ihre Karten übrigens als eine der wenigen Politikerinnen und Politiker immer auf eigene Kosten. Die anderen lassen sich einladen, sie bezahlt die immer selber. Auch das spricht für die Integrität von Frau Merkel, die ich im Übrigen wirklich grundsätzlich, ja, ich kenne sie jetzt seit 15 Jahren, hochschätze. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich bin da grundsätzlich, was unsere Gespräche angeht, sehr diskret, darauf kann sie sich verlassen, das tut sie mittlerweile auch. Und jetzt wollen wir das Thema wechseln.
Na, ich habe aber doch noch zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins, reden Sie mit ihr über Theater oder über Politik?
Über beides natürlich.
Und wir kennen Frau Merkel ja als Bundeskanzlerin aus den Medien, vor allem aus dem Fernsehen. Da ist sie eine sehr beherrschte Frau, jedes Wort ist mit großem Bedacht gewählt. Ist sie privat genauso oder anders?
Natürlich ist sie privat, wenn sie nur einem Menschen gegenüber sitzt, natürlich anders, als wenn sie potenziell vielen Millionen gegenüber sitzt. Das ist doch klar, jeder Mensch hat doch verschiedene Personen in sich, die er nach Anlass so auch ein bisschen herauskramt. Dazu braucht es ja nicht Sigmund Freud, um das zu ahnen, dass wir nicht nur ein Wesen sind, sondern viele verschiedene. Und natürlich ist sie anders. Sie ist sehr lustig, das hat sich nur mittlerweile rumgesprochen, dass sie einen enormen Sinn für Humor hat. Ich schätze sie wirklich enorm. Ich habe sie nicht immer gewählt, das weiß sie auch, das hat sie mir auch nicht übel genommen. Ich bin überhaupt nicht der klassische CDU-Wähler, aber so viel kann ich sagen. Sie, die Bundeskanzlerin, schätze ich politisch und als Menschen hoch. Ich glaube, die ist wirklich ein absolut integrer, guter Mensch. So viel kann ich sagen und jetzt wollen wir wirklich das Thema wechseln.
Jetzt habe ich aber doch eine allerletzte Frage noch, Stichwort Macht. Angela Merkel, die mächtigste Frau der Welt. Wie viel merkt man von dieser Macht in der privaten Begegnung?
Gar nichts.
Okay. Sie selbst werden ja auch regelmäßig mit Rollen besetzt, also zumindest im Film, die eine Macht ausstrahlen, auf der Theaterbühne auch. Aber jetzt, um drei große Filmrollen mal zu nennen, Josef Goebbels, Kardinal Borgia oder in einem Tatort im Schmerz geboren als Gegenspieler von Ulrich Tukur, da kommen Sie als Racheengel. Das ist der Tatort mit den meisten Toten. Glauben Sie, dass Sie ein starker Politiker wären, einer, der Macht ausstrahlt und der andere Menschen auf seine Seite rüberzieht?
Meine Mutter sagt immer, du wärst ein guter Lehrer geworden. Du hast eine natürliche Autorität Und dir werden die Schüler nicht auf der Nase rumgetanzt. Das sagt sie deswegen, weil ich ursprünglich mal Lehrer werden wollte. In der Pubertät, nachdem ich als Kind schon gedreht hatte, wollte ich dann Lehrer werden und nicht mehr Schauspieler, weil ich das Gefühl hatte, ich will was für die Menschheit tun. Und da erschien mir der Lehrer doch der geeignetere Beruf als der des Schauspielers. Und da habe ich studiert und wollte Lehrer werden. Bis zur Zwischenprüfung an der FU hier in Berlin, Germanistik und Anglistik, Deutsch und Englisch. Ich habe auch als Lehrer 2 Wochen lang gearbeitet in so einem Praktikum. Und da sind mir tatsächlich die Oberstufenschüler da, es war mein ehemaliges Gymnasium, überhaupt nicht auf der Nase rumgetanzt. Die fanden das sehr schön. Und insofern glaube ich, dass meine Mutter durchaus recht hat, dass ich ein gewisses Maß an Autorität, was man braucht, um andere Menschen, sagen wir mal, von den Ideen oder Idealen, beides, die einen ausmachen, überzeugen zu können. Und diese Eigenschaft braucht man als Lehrer und diese Eigenschaft wäre auch gut, wenn man sie als Politiker verkörpern würde. Insofern glaube ich, dass ich ein, sagen wir mal, mit genügend Ausstrahlung von Autorität ausgestatteter Mensch gewesen wäre oder bin, nicht gewesen wäre, sondern bin, um auch möglicherweise hätte Politiker werden zu können. Ich bin aber froh, dass ich es nicht bin, abgesehen davon, dass ich meinen Beruf wirklich liebe, den des Schauspielers, weiß ich aus Gesprächen nicht nur mit der Bundeskanzlerin, sondern mit vielen anderen Politikern aus allen möglichen anderen Parteien auch, wie hart dieser Beruf ist, wie sehr er zehrt und vor allem, wie ununterbrochen kompromissbereit man ist. Und ich bin schon sehr ungeduldig, reg mich schnell auf, übrigens auch schnell wieder ab, was einerseits eine schlechte, das schnell sich aufregen Eigenschaft ist, das schnell sich abregen, aber auch eine gute. Also ich bin mir nicht so sicher. Andererseits gab es ja auch die dollsten Temperamente unter erfolgreichen und auch sehr guten Politikern. Insofern, ja, vielleicht in einem nächsten Leben werde ich dann Politiker. Jetzt bin ich es erstmal noch nicht geworden und gedenke es bis zu meinem seligen Ableben auch nicht zu werden. Obwohl ich ein sehr politischer Mensch bin. Das ist ein anderes Ding.
Sie lesen gerne Zeitung.
Ja.
Wie viel Zeitung? Was?
Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, 3 oder 4 möglichst pro Tag. Ich traue es mich kaum zu sagen. Ich bin mit einigen Journalisten von verschiedenen Magazinen oder Zeitungen auch bekannt oder auch gar befreundet. Und deswegen versuche ich grundsätzlich, das gedruckte Blatt immer noch zu rühmen, hochzuhalten und zu preisen, auf dass sie die Zeitungen nicht untergehen mögen. Aber ich gebe zu, je mehr online angeboten wird und je mehr ich das auch nutze, und ich nutze es sehr.
Heißt das, Sie haben Online-Abos auch für verschiedene Zeitungen, um dann über die Bezahlschranke?
Nee, gar nicht über die Bezahlschranke, sondern das, was umsonst es gibt, lese ich. Sie haben ja alle jetzt mittlerweile auch Spiegel oder SZ und FAZ Plus oder Zeit Plus. Ich will die jetzt nicht alle, habe ich jetzt irgendwie Schleichwerbung, ist ja wurscht. Also nee, so weit geht es dann doch nicht, weil bis vor kurzem habe ich noch den Tagesspiegel in Berlin abonniert, den habe ich aber abbestellt. Im Moment habe ich überhaupt keine Zeitung. Das macht mich richtig kirre, dass ich morgens beim Frühstück keine Zeitung habe. Ich bin ja nun nicht mehr der Allerjüngste und bin mein Leben lang, also wirklich in einer Weise daran gewöhnt, diese Zeitung morgens umzublättern. Raschel, raschel, Blätter, Blätter, das Haptische daran, die Druckerschwärze, dann kippt mir der Tee drauf, dann denke ich, ach, verflixt, naja. Also das ist ja doch noch was viel Schöneres als dieses Scrollen auf dem doofen iPhone. Und ich überlege, ob ich jetzt nicht doch wieder ein Abo eingehe. Jetzt werde ich aber wirklich nicht sagen, welche Zeitung ich dann abonnieren würde. Das wäre echt Schleichwerbung. Aber ich vermisse doch dieses tägliche Zeitungslesen, ja, sehr. Manchmal kaufe ich sie mir natürlich dann,
ja. Irgendeine. Lassen Sie uns von der Schleichwerbung wegkommen und ein bisschen weiter in die Breite schauen. Sie hatten ja vorhin schon über CDU gesprochen im Zusammenhang mit der Bundeskanzlerin, haben gesagt, dass Sie mit Politikern vieler Parteien immer wieder in Kontakt stehen. Gibt es 1, 2, 3 Parteien, mit denen Sie konsequent keinen Kontakt haben wollen, Herr Mattes? Oder gibt es überall gute?
Konsequent will ich natürlich mit der AfD keinen Kontakt haben. Das ist die einzige Partei, also jetzt mal die Nazis, also die gut, es gibt ja auch ein paar Nazis in der AfD, Also richtig stramme Nazis. Ich halte die AfD, habe das auch immer wieder öffentlich und nicht öffentlich im privaten Kreis gesagt, für eine absolut gefährliche Partei, für eine reaktionäre Partei, für einen in Teilen rassistische, in wesentlichen Teilen antidemokratische, parlamentarismusfeindliche Partei. Ich finde das ganz furchtbar, diese Entwicklung, und ich versuche da bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten mein bescheidenes Stimmchen gegen diese Partei zu erheben.
Jetzt ist ja gerade das Theater eine Sparte, die doch unter stärkerer Beobachtung der AfD steht, was Stücke, Inhalte und so weiter betrifft. Trägt das auch dazu bei, dass Sie da so besonders sensibilisiert sind?
Nein. Auch wenn ich Apotheker oder Schornsteinfeger wäre oder was auch immer, zwei ehrenwerte Berufe, die mir jetzt zufällig eingefallen sind, würde ich mich gegen die AfD engagieren. Ich tue das nicht, weil die AfD gegen die Theater, übrigens auch konkret gegen mein Theater, das Deutsche Theater in Berlin, schießt, sondern als Bürger, als verantwortungsbewusster Bürger dieses Landes, der ich die Erziehung genossen habe, eine durch und durch liberale Erziehung meines Elternhauses, der ich weiß, was es für eine Verantwortung, natürlich nicht Schuld, aber was es für eine Verantwortung bedeutet, als Deutscher zufällig geboren zu sein, mit der Historie, die wir Deutschen nun mal mit diesen, nicht nur, aber ganz wesentlich auch mit den Nazi-Jahren haben. Und diese Verantwortung habe ich auf eine, wie ich finde, ganz selbstverständliche Weise angenommen. Es gab da ein paar Schlüsselerlebnisse in jugendlichen Jahren, die mich fürs ganze Leben sozusagen geprägt haben. Ich nenne da immer wieder die Lektüre des Tagebuchs der Anne Frank. Als ich 13 war und mich geradezu identifikatorisch mit diesem damals so gleichaltrigen Mädchen beschäftigt habe, dann eine Abiturreise nach Israel, 4 Wochen mit all den Erlebnissen, die ich da hatte. Und dann natürlich Lektüre, Gespräche mit meinen Eltern, Lehrer, Filme, Literatur, Theaterstücke, was auch immer. Das Leben macht ja was mit einem, und ich halte die AfD eben für eine, neben der politischen Konnotation sozusagen, auch eine für absolut menschenfeindliche Partei. Und da ich mich bemühe darum, ich hoffe oft auch mit Erfolg, ein empathischer Mensch zu sein, der versucht, sich hineinzuversetzen in die Schicksale derer, denen es nicht so gut und so privilegiert geht wie mir, halte ich diese Partei auch deswegen für nicht wählbar. Also ich bin da, weil Sie nach diesen Parteien gefragt haben, was die AfD und den Kontakt mit der AfD angeht, wirklich ganz rigide. Während ich sonst mittlerweile denke, ich gucke mir die Individuen an, die einzelnen Politikerinnen und Politiker. Und in jeder Partei, von der AfD abgesehen, gibt es so und solche, wie es überall so und solche gibt. Es gibt Idioten bei Bäckerinnen und Bäckern, und es gibt sehr nette Bäckerinnen und Bäcker, und es gibt sehr nette und prima Politikerinnen und Politiker. Die Mitgliedschaft allerdings eben in einer so reaktionären und menschenfeindlichen Partei wie der AfD allerdings scheint mir nachgerade ein Hinderungsgrund dafür zu sein, ein netter Mensch zu sein. Möglicherweise irre ich mich, aber ich bin da ganz streng.
Friedrich Schiller hat das Theater als moralische Anstalt definiert. Heute wird immer vom politischen Auftrag gesprochen, den das Theater hat. Wie wichtig ist der für Sie ganz grundsätzlich, Herr Mattes?
Der ist mir auch wichtig. Das Theater ist ja eine so, eine solche Wundertüte, möchte ich mal sagen. Das ist ja so ein buntes, überraschendes Ding. Da hat so wahnsinnig viel Platz in diesem bunten Ding, in dieser riesigen Tüte. Da ist sozusagen der politische Auftrag ganz wesentlich auch mit drin. Ja, Schiller, wer wäre ich, unserem großen Klassiker zu widersprechen? Er hat recht. Das Theater ist auch eine moralische Anstalt. Das Theater ist aber auch ein Ort des Traums, der Fantasie, der utopischen Entwürfe, der Verirrungen, die sozusagen nicht immer nur dem guten, wahren, schönen und der politischen Erziehung des Bürgers dienen müssen. Das ist wichtig. Trotzdem muss es sozusagen auch die mögliche Gegenwelt geben. Also ich fände es zu arm, wenn ein Theater sich nur auf die Fahnen schriebe, wir sind sozusagen die politische Anstalt. Dass ich das als das politische Wesen, das ich bin, für einen wesentlichen Aufgabe des Theaters halte, liegt auf der Hand. Und trotzdem muss es auch Stücke geben, die sich nur mit, von mir aus, einer Zweierbeziehung beschäftigen. Einer Liebe, einem Abschied, einem Liebeskummer, einer Trennung zweier Menschen, die erstmal in dem manchmal ja auch auf schöne Weise luftleeren Raum der Liebe miteinander hausen. Und da spielt die Politik und die blöde AfD oder Trump oder der Brexit oder Frau Kramp-Karrenbauer oder wer einem so alles einfällt, erstmal gar keine Rolle, sondern da geht es erstmal nur um die Liebe dieser zwei Menschen. Und das muss das Theater, wie alle Künste, auch ermöglichen.
Sie sind ja seit jetzt einem Jahr etwa, seit Februar 2019, auch mit einer politischen Mission unterwegs, als Präsident der Deutschen Filmakademie.
Nicht nur mit einer politischen.
Nicht nur, aber,
auch.
Mit großartigen Vorgängern, Bruno Ganz, Iris Berben, also da sind Sie jetzt quasi im Olymp angekommen, auf diesem Zeus-Sessel sozusagen.
Naja.
Ja. Schon, Herr Mattes. Ich meine, wenn man Sie da vorher noch nicht gesehen hat, als einen der anderen.
Ja. Also, ja, was ist, und wie geht's weiter?
Ja, was ist Ihre Mission, die Sie haben als Präsident der Deutschen Filmakademie?
Also, ich habe mich um dieses Amt wirklich nicht gerissen. Es war nicht so, dass das mein Lebenstraum war, Funktionär zu werden. Um das jetzt mal vom Zeus und vom Olymp runter zu holen auf dieses etwas trockene Wort Funktionär.
Na, da denkt man sofort an Teppichboden und Resopalmöbel.
Ja, und das ist dann auch nicht immer ein roter Teppichboden, wie beim Deutschen Filmpreis. Also es ist erstmal auch ein Amt, was mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Nicht immer mit glamouröser Arbeit. Ich habe zunächst mal, als die mich angerufen haben, also vornehmlich Iris Berben, meine Vorgängerin, ob ich das nicht machen wolle, ich wäre doch geradezu der ideale Kandidat, habe ich erstmal gedacht, nee, das mache ich nicht und ich wollte es auch nicht werden. Ich habe mich darum nicht gekümmert, ich habe darüber nicht nachgedacht, ich wollte es nicht werden. Und dann habe ich aber eine Nacht drüber geschlafen. Nun kann man sagen, naja, eine Nacht ist nicht sehr lang, aber ja, eine Nacht hat dann doch gereicht und der Morgen danach und dann habe ich doch gesagt, komm, jetzt schmeiß dich da mal rein und übernimm diese Verantwortung. Warum habe ich das gesagt? Erstens, weil ich das Gefühl habe, dass, jetzt sind wir schon wieder bei diesen schrecklichen drei Buchstaben, dass angesichts des Erstarkens der AfD und des Rechtspopulismus auf der ganzen Welt, das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches, weltweites Problem, dass die Rechten, die Reaktionäre auf dem Vormarsch sind. Und ich hatte das Gefühl, dass sich da der deutsche Film wie auch die Filmakademie deutlicher positionieren müsse, als das bisher geschehen ist. Das ist schon passiert, auch durch Iris. Aber ich hatte das Gefühl, wir müssen das noch deutlicher sagen. Weil natürlich so Schauspieler und Filmemacher und Regisseure sind auch Meinungsvervielfältiger, ist ja klar. So, das ist ein Wunsch. Dann ist diese Schere zwischen dem kleinen, feinen Arthouse-Film und dem Popcorn-Mainstream-Kino, Matthias Schweighöfer, Elias Mbarek, Till Schweiger, mal als Hausnummern gesprochen, die finde ich in Deutschland zu groß. In anderen Ländern ist diese Kluft zwischen der sogenannten super anspruchsvollen, spröden Filmkunst, wo sich dann irgendwie 15 Zauseln in irgendeinem Vorstadtkino versammeln und sagen, das ist ja der letzte Schrei, was wir hier gerade sehen. Und dann den 4 Millionen, die drei genannten, zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise, sind es drei Herren. Bedauerlicherweise sind es drei Herren. Ich bin sehr dafür, dass Frauen weiter nach vorne kommen, in allen Bereichen, Klammer auf, Klammer zu. Dass diese Kluft geringer wird und dass die Hochnäsigkeit auf beiden Seiten ein bisschen abgebaut wird.
Aber da gab es ja gerade jetzt im letzten Jahr Diskussionen, als die Lolas vergeben wurden, der Deutsche Filmpreis. Da haben die Mitglieder der Deutschen Filmakademie ja drüber abgestimmt und die Kritiker haben gesagt, die anspruchsvollen Filme gerade sind nicht ausgezeichnet worden, sondern der Mainstream.
Ja, also die Kritiker nicht, sondern ich glaube, es waren von den größeren Zeitungen zwei. Das sind auch immer dieselben Pappenheimer, die das dann schreiben. Die haben aber auch immer an allem was rumzumeckern. Diese paar wenigen Kritiker, die ich übrigens durchaus schätze sonst, die haben eher, glaube ich, das Problem, dass sie finden, es sollte kein demokratischer Vorgang sein, weil sich dadurch, so deren Argumentation, quasi immer so eine Art von Durchschnitt abbildet, wenn irgendwie diese rund 2000 Mitglieder der Akademie abstimmen, sondern es sollte eine hochmögende Jury sein, die möglichst jedes Jahr wechselt, wahrscheinlich möglichst auch mit einem Filmkritiker dabei oder Filmkritikerin. Da sind wir anderer Meinung. Wir finden, dass diese Art von demokratischem Abstimmung der Filmemacherinnen und Filmemacher, die ja am ehesten wissen, was Qualitätskriterien sind, vielleicht sogar noch besser zum großen Teil als die Kollegen von der kritischen Zunft. Also, das ist übrigens, wenn man das sich über die letzten 10 Jahre anguckt, ist dieses Argument Pillepalle. Also da eine gute Mischung aus den Arthouse-Filmen und dem großen publikumsträchtigen Kino zu finden, ist einer Vorjury, die die Filme vornominiert, überlassen und dann uns anderen. Ich glaube, dass das Prinzip nach wie vor richtig ist. Und ich werde mich aber grundsätzlich weiter dafür einsetzen, dass sowohl die Blockbuster ihre Chance und ihre Wertschätzung bekommen, wenn sie denn gut sind. Und das sind ja nicht alle. Genauso wie die kleinen, feinen Arthouse-Filme, wenn sie denn gut sind. Und das sind sie ja nicht alle.
Aber es ist ein heikles Thema, diese Kluft oder immer noch sehr stark wahrgenommene Kluft zwischen den Filmen mit Anspruch und Niveau auf der einen Seite und denen für ein ganz breites Publikum auf der anderen. Sie sagen jetzt ganz klar, Kluft müsste kleiner werden. Es gibt auch jemanden wie Harald Schmidt zum Beispiel, der zum Entsetzen vieler Fans bei Rosamunde Pilcher mitgespielt hat, der auch im Traumschiff mitgespielt hat. Würden Sie sowas auch machen, Herr Mattes?
Nein, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich glaube, Harald Schmidt hat ein ironisches Verhältnis zum Beruf des Schauspielers. Ich glaube, wenn ich mich jetzt doch so weit vorwagen darf, ohne ihm zu sehr auf den Schlips zu treten, er ist jetzt nicht der allergrößte Vertreter der Zunft der Schauspieler. Er ist ein fantastischer, wahrscheinlich der begnadetste Moderator und Late-Night-Talker, aber er ist nicht der begnadetste Schauspieler. Soweit wage ich mich jetzt mal vor. Und das weiß er, glaube ich, selber. Und deswegen sagt er, Kinder, was kostet die Welt? Ich gehe da auf das Schiff, hab herrliche Dreharbeiten in Trinidad und Tobago oder in sonst wo unter den Palmen, krieg eine fette Gage dafür, sage mehr oder weniger begabt diese jetzt auch nicht so bedeutenden Sätze auf, hab eine schöne Zeit und lass mir es gut gehen. Und Rosamunde Pilcher wird in dem wunderbaren von mir als Tourist, nicht als Schauspieler in einem Rosamunde Pilcher Film, schon besuchten Cornwall gedreht, was einer der schönsten Landstriche Europas ist. Und auch da dann für umsonst in einem Superhotel als Harald Schmidt wahrscheinlich 5 Sterne plus unterzukommen, auch da wieder eine fette Gage zu kriegen und dann zu sagen, Lady Bracknell, darf ich Ihnen noch ein Stückchen Zucker in Ihren Tee fummeln? Das macht der, zwinkert ironisch und lässt sich's gut sein. Als schauspielerische Aufgabe sieht er das nicht an.
Und Sie, Herr Mattes, bekommen so oft im Film gerade die ganz schwierigen, komplizierten Rollen. Sie spielen den Massenmörder, Sie spielen den Profikiller, Sie spielen den Psycho-Freak. Hat ja. Sie das schon irgendwann mal in eine tiefere Krise gestürzt?
Nee, also, nein, weil ich weiß, dass ich privat eigentlich doch ein ganz freundlicher, netter, harmloser Mensch bin. Meine kriminelle Energie ist wirklich denkbar gering. Ich rege mich, das habe ich auch schon öfter kichernd in irgendwelchen Interviews gesagt,
über Autofahrer.
Autofahrer. Ja. Ich bin, glaube ich, sagen zwar alle, aber ich bin es wirklich, ein vernünftiger Autofahrer. Und wenn ich dann da, also ich fahre immer ein bisschen zu schnell, aber auch da irgendwie eher harmlos zu schnell. Aber wenn ich dann manchmal so sehe, wie die, also Kollegen, meistens sind es ja doch Männer, an irgendwelchen Radfahrern mit 10 Zentimeter da mit 80 Sachen in der Innenstadt vorbeibrausen, dann denke ich wirklich, es kann nicht wahr sein. Die Strafen für solche Idioten müssten noch viel höher sein. Führerschein für ein Jahr weg oder so. Aber ich komme vom Thema ab. Ich will jetzt nicht über den Verkehr reden, sondern über meinen Charakter. Also ich bin eigentlich ein freundlicher Zeitgenosse und deswegen kann ich auch diese bösen Menschen spielen. Ich gebe zu, dass es mir sehr schwer gefallen ist, dieses Angebot damals bei Untergang Goebbels zu spielen, zuzusagen. Das ist mir schwer gefallen, weil ich wirklich den Holocaust, die Shoah, eben nicht für einen Vogelschiss in der Geschichte der Menschheit, sondern für ein singuläres Ereignis halte. Es ist mir schwer gefallen, diese Rolle zu verkörpern, weil ich grundsätzlich meine Charaktere, die ich spiele, verteidige. gegenüber zu schnellem Urteil eines Publikums, gegenüber schnell Daumen rauf, Daumen runter, gut, böse, ach, der ist so, der ist so, der ist so. Es macht mich, auch wenn ich selber im Theater, meistens eher im Theater als im Film, geht mir das so, dass ich denke, mein Gott, ich weiß nach 5 Minuten, was das für ein Mensch sein soll. Das weiß ich doch sonst im Leben auch nicht. Ich habe zwar erst einen Anibus von Sympathie oder nicht so, das geht ja sehr schnell, aber darüber hinaus dauert es doch viel länger, bis man wirklich eine etwas genauere Vorstellung, und oft geht mir das zu schnell. Und deswegen verteidige ich meine Figuren und versuche sie so widersprüchlich wie möglich zu spielen. Gut, böse, hell, schwarz, grau. Und das verbietet sich bei Goebbels. Den kann man ja nicht verteidigen, wirklich wahrlich nicht, sondern man muss ihn als diesen kalten, fanatischen, furchtbaren Menschen, der er war, auch spielen. Und das ist mir schwer gefallen. Andererseits dachte ich, das wird eine doch so interessante Erfahrung. Und habe dann auch mit Bruno Ganz darüber gesprochen, wie seine Entscheidungsfindung war. Und ich habe es dann gemacht, aber es war schwer. Und ich glaube übrigens auch, dass ich halte mich für durchaus humorbegabt. Und auch die Regisseurinnen und Regisseure, mit denen ich arbeite, sagen mir oft, ach Mensch, Uli, mit dir müssen wir mal eine Komödie machen. Und dann sage ich, ja, her damit. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt in Berlin mal, es ist jetzt keine Schenkelklopfkomödie, eine eher komplizierte Komödie von Molière, den Menschenfeind, spielen darf. Ich finde es beglückend, wenn die Leute sehr auch über mich lachen. Es ist ja kein unfreiwilliger Komik, sondern ich möchte auch, dass sie über mich lachen. Ich genieße das sehr und ich würde gerne mehr Komödien spielen. Irgendeinen etwas verschusselten Apotheker, der immer die Salben verwechselt.
Oder? Das ist jetzt aber gemein gegenüber allen Apothekern.
Weil ich vorhin Apotheker und Schornsteinfeger gesagt habe, als es um irgendwelche Berufe ging, war mir der Apotheker noch in Erinnerung. Aber mit dem Apotheker, der verschusselt ist und die Salben durcheinander bringt, daraus lässt sich eher was Lustiges entwickeln, schwarzhumorig womöglich sogar, als aus dem Schornsteinfeger, der die Schornsteine verwechselt.
Ja, das mag sein.
Naja.
Das mag sein. Herr Mattes, erinnern Sie sich noch an Ihre allererste Rolle?
Meine allererste Rolle war leider so klein, dass ich mich mal bei einer Grundschullehrerin, Frau Tschirch, hab sie selig, über diese Rolle beschweren musste. Es war nämlich der Küchenjunge in Dornröschen, der von, keine Ahnung, von Graf Koks oder irgendeinem von diesen Adelshäusern oder vielleicht war es sogar nur der dicke Koch, eine Ohrfeige bekommt, weil er irgendwelche Sachen nicht schnell genug gemacht hat. Diese Rolle, obwohl ich mich damals schon für Schauspieler, also Berufswunsch Schauspieler angesehen habe, wurde mir zugeteilt, möglicherweise auch um meinen etwas vorwärtsstrebendes Ego zu bremsen. Und da bin ich zu Frau Tschirch gegangen und habe gesagt, diese Rolle wäre zu klein. Der hat ja nur irgendwie 1 oder 1,5 Sätze Text und ich möchte, wenn schon, den Schafshirten oder den Prinzen oder keine Ahnung, was es da noch für Rollen gab. Es ist jetzt, sieht ja auch schon.
Also wenn dann der Prinz, der Dornröschen wachküsst, oder?
Ja, irgendwie so. Also ich weiß nicht, ich hätte mich vielleicht auch mit was anderem zufrieden gegeben, nur diesen blöden Küchenjungen, der eine Ohrfeige kriegt, den wollte ich nur gerade nicht spielen, weil also die Rolle war mir echt zu klein. Es blieb aber dabei. Dann habe ich ja als Kind gedreht, zwischen ungefähr 10 und 12, 3 Jahre, also 10 bis 13 so. Durch einen Zufall ist jetzt zu ausführlich, das zu erzählen. Das hat mir irren Spaß gemacht. Meine Eltern haben es dann aber gestoppt, weil sie das Gefühl hatten, es tut mir nicht gut. Da ständig im Mittelpunkt von so einer Erwachsenenwelt, das tut, glaube ich, keinem Kind gut. Siehe diese ganzen schrecklichen Kinderstar-Schicksale in Hollywood, die drehen ja irgendwie alle durch, werden entweder drogensüchtig oder sonst was.
Heißt das, wenn Sie Kinder hätten, würden Sie denen verbieten, in Filmen mitzuspielen?
Als Kinder?
Ja.
Ich glaube, ja. So sehr ich es schön fände, wenn die später dann, wenn als Erwachsene den Beruf des Schauspielers als 20-Jährige oder so, das fände ich schön, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Denn es ist ja ein wunderbarer, harter, komplizierter, aber wunderbarer Beruf. Aber ich glaube, Kindern hätte ich sie, würde ich es verbieten, ja.
Wikipedia, Satz 1. Ulrich Mattes hat als ungeborenes Kind einen schweren Unfall seiner Mutter überlebt.
Das ist Wikipedia Satz 1?
Ja.
Ja, gut, ich schreibe mir meine, auch das schreibe ich ja nicht selber, meine Wikipedia-Artikel.
Könnten Sie rausstreichen lassen durch irgendjemanden, der das überarbeitet?
Ja, das werde ich vielleicht mal machen. Ich wusste das nicht. Ich habe Herr Linde Kölbel, da gibt es ja diese Rubrik im Zeitmagazin, das war meine Rettung, ein Interview gegeben. Und da fiel mir erstmal nichts ein. Und dann fiel mir das aber ein. Und ich hatte zu Herr Linde Kölbel irgendwie eine Art von Draht, nachdem wir da irgendwie 4 Stunden gesessen hatten. Und dann habe ich ihr das erzählt. Ich finde das aber auch offen gestanden jetzt nicht so privat, weil da war ich irgendwie Embryo. Ich finde es eher eine irre Geschichte sozusagen, was der Wille oder das Schicksal oder der Schutzengel, meine Mutter sagt da immer Schutzengel dann, bei einem wirklich schweren Unfall. Meine Mutter ist da angefahren worden als Fußgängerin und war mit mir im 5. Monat schwanger und hat dann bis zu meiner Geburt im Krankenhaus gelegen in so einem Streckverband. Es war wirklich schwer verletzt, ist irgendwie 13 Meter durch die Luft geflogen. Und ich sollte offenbar irgendwie auf die Welt kommen. Und meine Mutter hat dann auch auf Schmerzmittel verzichtet, mit eisernstem Willen. Kontergan war ja in der Zeit, das hat sie alles abgelehnt. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und irgendwie, ja, fand ich das so eine so rührende Geschichte über den Willen von einem Menschen, diesem ungeborenen Wesen, was da so heranwächst, doch möglichst Gutes zukommen zu lassen. Ich habe das, glaube ich, eher als eine Art von kleiner Hymne auf meine Mutter erzählt, als dass ich das Gefühl hatte, ich gebe da was von meinem Privatleben preis. So.
Sie stammen gebürtig aus Berlin.
Ja.
Waren 2 Jahre alt, als die Mauer gebaut wurde. Das heißt, Sie sind groß geworden in der geteilten Stadt. Das war für Sie normal. Jetzt leben Sie schon sehr lange wieder in Berlin. Das Leben im geeinten Berlin, wenn Sie das vergleichen mit dem Berlin, das Sie als Kind damals gekannt haben. Was war aus Ihrer Perspektive als Kind ganz bestimmend und völlig anders als heute?
Das ist eine schöne Frage. Das hat mir überhaupt noch nie jemand gestellt.
Ja, man bemüht sich ja darum, wenigstens eine zu finden, Herr Mattes. Es kommt gleich noch eine, die hat Ihnen jeder gestellt, das weiß ich auch.
Das ist doch wurscht. Das ist doch wurscht. Das ist völlig egal. Trotzdem freue ich mich über diese Frage, die mir noch keiner gestellt hat. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Ihnen und Sie können gerne auch nur Fragen stellen, die mir schon mal gestellt worden sind.
Aber wenn ich gleich noch eine stelle, die Ihnen noch keiner gestellt hat, dann sagen Sie bitte wieder Bescheid.
Ja. Alles klar. Gut. Also diese Frage würde ich so beantworten. Erstens ist es für ein Kind, wenn es ein einigermaßen glückliches Kind ist, was ich war, in einer guten Familie, dann ist einem ja der politische Kontext, in dem es aufwächst, völlig wurscht. Wenn die Familie gut ist, geht es dem Kind gut, dann ist es zufrieden und heiterer Dinge. Und wenn da noch einigermaßen die Schule klappt, dann gibt's ja nichts, was einem da das Wetter verhageln könnte. Ich habe natürlich auch als Kind wahrgenommen, dass wir, also sagen wir mal ab einem bestimmten Alter wahrgenommen, dass unsere Ausflugsmöglichkeiten sehr beschränkt waren. Wir hatten im Grunde immer dieselben 6, 7 Touren. Ich will sie jetzt für die Hörerinnen und Hörer des süddeutschen Raums nicht alle aufzählen, weil sie möglicherweise, also vielleicht kennen Sie die Krumme Lanke und den Schlachtensee, auch in Baden-Württemberg, 2 Seen in Berlin, die umwanderten wir regelmäßig als Familie, wobei mein Bruder dann irgendwann, der geht nicht so gerne spazieren, wie ich das auch mit meinen Eltern übrigens immer getan habe. Ich bin sehr gerne spazieren gegangen oder eben nach Lübars, das ist so ein sehr bäuerlicher Bezirk ganz im Norden von Berlin, direkt an der Grenze damals zur DDR, da konnte ich dann echte Kühe und nicht nur auf der Schokolade mir angucken und Pferde weiden und einen Stall und sowas. Das wurde dem Kind dann auch mal vorgeführt. Da gab es auch einen sehr schönen romantischen Spazierweg und so weiter und so weiter. Der Grunewald. Naja, also das war im Grunde, ansonsten fand ich West-Berlin toll. Ich will jetzt nicht schon wieder damit Sie schimpfen und sagen, alle Apotheker werden beleidigt. Mir lag jetzt irgendeine Kleinstadt, deren Name mir zufällig eingefallen ist, auf der Zunge. Es ist einfach lustiger natürlich in West-Berlin mit den irren Möglichkeiten aufzuwachsen als in Verstehen Sie? Also insofern war mir die Mauer tatsächlich, also aus politischen Gründen natürlich nicht, aber aus Lebensgründen im Grunde wurscht. Ich habe das, wie viele wahrscheinlich meiner Generation, für eine historische, traurige natürlich, schreckliche, politisch zu verachtende aber eben als eine Tatsache angesehen. Ich bin davon ausgegangen, dass zu meinen Lebzeiten dieses Monstrum nicht mehr wegkommt. Und als das Ding dann fiel und ich in München an den Kammerspielen engagiert war, dachte ich, ich drehe durch, dass ich jetzt in einer Stadt bin, die sich, wenn ich mal ehrlich bin, einen Deibel darum geschert hat, dass die Mauer fiel. Das war den Leuten schnurzegal. Das war den Leuten in München so egal, dass ich manchmal wirklich fassungslos war und gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein, dass das für euch einfach so was ist, worüber man so redet, wie wir jetzt, sagen wir mal, über den Brexit reden. Nämlich, Mensch, das gibt's doch nicht, verdammt nochmal, und die Engländer und dieser blöde Boris Johnson und irgendwie so. Aber es hat die Leute in ihrem Alltag und in ihrem Nachdenken darüber, was politisch da gerade Irres passiert, in den Wochen, als es passierte, null bewegt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, denn ich bin an jedem Wochenende, ich hatte da gerade Proben für Kaspar von Peter Handke, ich bin jedenfalls da am Wochenende immer mit meinem Käfer, den ich damals hatte, die Autobahn da durch die DDR, dann da hochgeprescht, damals gab es ja nur noch die DDR, obwohl die Mauer weg war, um dann in Berlin zu sein, auf die Mauer zu kraxeln, Freunde zu treffen, meine Familie und diesen Irrsinn da irgendwie in mich aufzunehmen als Berliner. Also ich saß da heulend auf der Mauer und dann bin ich am nächsten Abend wieder zurück in eine durch und durch saturierte, irgendwie auch merkwürdig unjunge Stadt. So wie habe ich das damals empfunden. Ich war damals 30 und dachte, Mensch, das ist irgendwie, also das war für mich ganz schwierig als Berliner in München. Und ich wollte dann da auch weg und bekam dann auch das Angebot. Erst dachte ich, ich arbeite frei, fange auch an, Regie zu führen oder irgendwie so und mal sehen. Und dann bekam ich aber das Angebot von Andrea Breth, an die Schaubühne zu gehen und bin dann an die Schaubühne gegangen, nach Berlin.
2004 war das Deutsche Theater und die Schaubühne war wann dann gewesen?
Die Schaubühne war von 1992 bis 97, glaube ich. Dann habe ich ein paar Jahre freigearbeitet. Auch am Deutschen Theater, also im Grunde war ich ab 1998 schon so wie so ein fester Gast am Deutschen Theater. Und richtig fest ins Ensemble bin ich dann tatsächlich 2004 gegangen, ja.
Lassen Sie uns noch kurz über die Familie sprechen, aus der Sie stammen, Herr Mattes. Ihr Vater war Journalist beim Tagesspiegel. Intellektuelle Familie, war das Bildungsbürgertum?
Ja, man muss es ja nicht immer überall einen Stempel draufdrücken. Also ja, mein Vater war ein sehr, also langjähriger Redakteur, verantwortlich für den Berliner Teil, durchaus prominent, viel gelesen. Er schrieb eine tägliche Glosse neben seinem sonstigen, sowas wie Streiflicht. Bloß immer er war dafür verantwortlich. 40 Jahre hat er das Ding geschrieben. Manchmal rief er verzweifelnd an und sagte, mir fällt nichts ein. Und dann sagte meine Mutter, habt ihr nicht irgendwas Lustiges in der Schule erlebt? Und dann hat er das geschrieben. Und dann bekam er oft begeisterte Leserbriefe, und wenn er aber irgendein wahnsinnig wichtiges Thema, Justizreform oder irgendwas, Kalter Krieg, keine Ahnung, Entscheidung von Willy Brandt, der ja damals auch eine Weile Bürgermeister war von West-Berlin, wenn er das kommentierte, hat er lange nicht so viele Leserbriefe bekommen, wie wenn ich oder mein Bruder da irgendwas Ulkiges aus der Schule zu berichten hatten. Also Human Touch. Am Schluss war er Chefredakteur. Natürlich war das eine bildungsbürgerliche Familie. Meine Mutter hat zu ihrem und auch zu meinem Bedauern, denn sie lebt noch hochbetagt, sie ist eine wirklich sehr kluge Frau mit einem großen Sprachgefühl. Ich werde dann immer gefragt, manchmal, wenn man mir ein Kompliment machen will, ja, Sie können ja so wunderbar mit Sprache umgehen, das haben Sie natürlich von Ihrem Vater. Und dann sage ich, nein, nein, das habe ich sicher von beiden Eltern, denn meine Mutter kann auch sehr gut mit Sprache umgehen. Und mein Vater kam oft und legte meiner Mutter irgendwelche längeren Texte, Essays oder so, wenn er mal was für die Zeit oder für einen Funk oder so geschrieben hatte, vor. Und meine Mutter korrigierte dann noch so ein paar Sachen. Und mein Vater sagte, super, großartig, kein Lektor könnte das besser. So, also ich habe von meinen beiden Eltern viele Eigenschaften und viele gute auch bekommen und sicher auch ein paar nicht so gute.
Als Sie ein Kind waren, haben die Eltern gesagt, Schluss mit der Filmerei. Dann haben Sie später das Studium abgebrochen, weil Sie sich entschieden haben, doch das Theater in den Mittelpunkt Ihres Lebens zu stellen.
Ja, na, es war dann...
Wie haben die darauf reagiert?
Ach so,
ich meine, die Eltern? Ist ja brotlos.
Nö, nö,
Nicht? Doch, doch.
Naja, ich bin jetzt nicht so brotlos. Ich krieg doch noch eine Käsestulle jeden Tag zusammen.
Aber 1850 Euro brutto ist das verhandelte Grundgehalt für deutsche Schauspieler. An Opernhäusern sieht's genauso aus.
Na, für Anfänger. Für Anfänger.
Wie steigt das dann?
Das steigt
dann. Wie hoch
dann
kann man kommen, Herr Matthes?
Ja, ich werde Ihnen jetzt nicht meine Gage verraten.
Nee, Ihre will ich jetzt nicht haben.
Ja, nee.
Also Sie haben ausgehandelt. Aber wenn man ganz normal an einem Haus ist, ich meine mit 1850, da verdient man weniger als der Pförtner und weniger als die Frau aus der Putzkolonne.
Das weiß ich nicht, offen gestanden.
Ja, habe ich gegoogelt. Putzkolonne liegt 800 Euro höher. Mindestlohn, 16 Euro die Stunde in der Putzkolonne.
2600 Euro brutto?
1850 ist desaströs.
Gut. Also ja, wir wollen darüber jetzt nicht streiten. Ja, ja. Eigentlich war Ihre Frage, wie meine Eltern darauf reagiert haben, dass ich Schauspieler werden wollte. Also soll ich das erst beantworten oder soll ich jetzt das mit der Gage?
Und dann kommen wir zur Gage.
Mit den Eltern ganz knappe Antwort. Die haben erst gesagt, mach doch das Studium zu Ende, da hast du irgendwas Sicheres, sollte das mit der Schauspielerei, die sie offen gestanden, also meine Eltern, für keine brotlose Kunst gehalten haben, sondern für einen wunderbaren Beruf. Aber das Sicherheitsgefühl wahrscheinlich sehr vieler Eltern überwog zunächst. Und da haben sie gesagt, mach's doch zu Ende. Und als ich dann aber sofort und dann auch in den Tagen, Wochen danach gesagt habe, ich mach's ganz bestimmt nicht zu Ende, sondern ich breche das jetzt ab und ich gehe jetzt auf die Schauspielschule und mach das und bin glücklich und werde das jetzt, dann haben meine Eltern beide, was ich ihnen hoch anrechne bis heute, gesagt, gut, wir unterstützen dich darin vollkommen, mach das. Und als ich dann mit meiner auch sehr mickrigen Anfängergage, um jetzt eine elegante Überleitung zu versuchen, ankam, also ich habe ein bisschen in Berlin ein Jahr oder anderthalb so getingelt mit Maximilian Schell, habe ich ein Stück gespielt mit Harald Junke am Kudamm. Und als ich dann aber mein erstes Anfängerengagement annahm in Krefeld, da waren sie, obwohl das ja alles noch sehr anfängerhaft und mickrig und unglamourös war, waren sie sehr stolz und kamen zu jeder Premiere nach Krefeld angereist und haben das sehr unterstützt. Und das braucht man ja. Also gerade wenn man noch jung ist und in dieser wirklich fohlenhaften Mischung aus einerseits, hoppla, jetzt komm ich, und völlig übersteigert im Selbstbewusstsein. Ich arbeite ja auch manchmal mit Schauspielstudenten, irgendwie Ernst Busch oder UdK in Berlin oder ganz früher in den 80ern noch an der Falkenberg in München. Die sind ja oft die Studentinnen und Studenten gleichermaßen mit etwas übersteigertem Selbstbewusstsein und dann aber auch noch mit einer Schüchternheit und so gesegnet. Beides hat seine Berechtigung und auch seinen Reiz und man muss das irgendwie so austarieren, durchaus auch viel loben, unterstützen, damit man überhaupt was ausprobieren kann, sich nicht immer selber zensiert und so. Also ich arbeite sehr gern, im Grunde viel zu selten mit jungen Leuten. Mir macht es enorm Spaß. Vielleicht sind das noch so die Ausläufer meiner pädagogischen Anfänge, da mit meinem Lehramtsstudium. Und ich finde es, und jetzt schließe ich endgültig den Bogen zu Ihrer Frage, ich finde es natürlich, zumal in den Großstädten, irgendwie eine Schande, wie wenig da bezahlt wird. Ich finde es schön, dass der Idealismus der von 99% der allermeisten Youngsters so groß ist, dass sie es natürlich trotzdem machen und es noch irre viele, auch wunderbare, tolle Leute, auch an meinem deutschen Theater gibt, die sagen, nee, wir wollen eben nicht erstmal zum Film oder zum Fernsehen, wo man ja ungleich viel mehr, ballerballermäßig viel mehr Geld verdienen kann, sondern ich gehe diesen etwas mühevollen Weg, ja auch zum Teil einfach in die sogenannte Provinz, also in die kleineren Städte und versuche halt da, mich auszuprobieren. Und ich hoffe, dass der Bühnenverein oder wer auch immer dafür zuständig ist, sich da einen Ruck gibt und die Gagen, sagen wir mal, ein bisschen zumindest erhöht. Denn die Lebenshaltungskosten steigen, zumal in den großen Städten, da ist so eine Gage wie 1800, wenn es denn so ist. Sie haben wahrscheinlich
aktuell nochmal geschaut, ja.
Ja, dann ist das in so einer Stadt wie München, ja, geht ja gar nicht irgendwie.
Warum brauchen wir Theater?
Weil, das kann ich Ihnen aus der Tiefe meines Herzens kann ich Ihnen das sagen, je digitaler alles um uns herum wird, je mehr wir das zum Teil auch fürchten, zum Teil natürlich auch begrüßen, weil es uns Dinge abnimmt, aber zum Teil auch fürchten, desto größer wird das Bedürfnis der Menschen, die wir nun mal sind, seit Tausenden von Jahren, nach dem Analogen, nach der Begegnung, der direkten Begegnung mit anderen Menschen.
Wie oft sind Sie auf der Bühne schon gestorben?
Oft. Alle möglichen Tode. Ja, wann ist meine nächste Don Quixote-Vorstellung? Da sterbe ich auch. Lustigerweise habe ich mir sozusagen meinen eigenen Tod, dazu ist es zu, wie soll ich sagen, das ist dann doch zu sehr Spiel. Das ist zu so Cowboy- und Indianerhaft. Jetzt bin ich tot, mach die Augen zu. Also man hat da überhaupt keine metaphysischen Gedanken. Ah, so ist es wohl, wenn man, sondern man denkt eher, jetzt atme mal nicht zu dolle, weil es bestimmt irgendwelche Leute in der vierten Reihe gibt, die dann sagen, Mensch, guck doch mal, Monika, der atmet ja noch, eigentlich ist der doch tot. Das gibt's doch ja nicht. Und dann versuche ich so flach wie möglich zu atmen. Das sind eher so die Sachen, die mir dann so durch den Kopf gehen.
Das heißt also, es ist dann auch nicht jetzt wirklich schwer für Sie zum Applaus wieder zurückzukehren auf die Bühne und den Schalter umzulegen von gerade gestorben und jetzt wieder
lebendig. Ja, nee, gerade gestorben nicht. Aber manchmal ist eine Schlusssituation eher die, wenn man noch lebendig ist und irgendwas Hochemotionales zu spielen hat, hat mich doch so ergriffen. Innerlich, konzentrationsmäßig, energiemäßig, also der Schluss von Vanya zum Beispiel, da sitze ich oft wirklich tatsächlich Tränen überströmt, weil mir die Tränen kommen, weil ich versuche, mich empathisch doch in die Situation, in der dieser arme Vanya ist, da in dem Moment, da steht als Regieanweisung von Tschechow, er weint und ich versuche das doch irgendwie ernst zu nehmen bei meiner wirklich großen, enormen Verehrung für Tschechow. Und dann fällt mir das schwer, einfach nur so aufzuhopsen und dann zu grinsen und zu sagen, ach, na, wo bleiben die Bravos? Sondern ich bin dann doch oft noch eine Weile, oft so eine Minute oder so, dann noch irgendwie in der Konzentration und dann fällt die langsam ab und dann freut man sich auch und so und dann ist es gut so.
Herr Mattes, wir senden dieses Gespräch am Ostermontag. Hat dieses Überstehen eines Stücks, in dem Sie möglicherweise sogar den Bühnentod gestorben sind, für Sie auch irgendwas von Auferstehung?
Naja, es ist doch schön, dass der Mensch im Spiel, in dem Fall ich, die unterschiedlichsten, die extremsten Situationen durch Leben verkörpern kann, bis hin zu der Extremsituation des eigenen Todes, die wir ja nun mal in lebendigem Zustand nicht erleben werden. Wer weiß, was uns da blüht in diesen Momenten, in denen wir auf der Schwelle sind vom, es gibt ja diese Nahtodberichte. Es ist ja faszinierend, sowas zu lesen. Also die extremsten Situationen und dann sich daraus befreien zu können innerlich, sich einmal sozusagen zu schütteln mit der Energie, die man noch so hat im Spiel, die Energie des Publikums, was einem da so die Freude, die Zugewandtheit, die strahlenden Gesichter im besten Fall entgegennehmen kann, das hat natürlich was von einer Art von Auferstehung, von neuer Energie. Ich bin auch oft zur Verwunderung übrigens von Laien, also das sage ich mit großem Respekt, das meine ich jetzt ganz wertneutral, also nicht Schauspieler oder nicht Theatermenschen, die mich dann oft fragen, ach, na, Sie müssen ja jetzt nach 3,5 Stunden Don Carlos, also wo ich den Philipp, den König gespielt habe, da müssen Sie ja völlig erschöpft sein oder so, fix und fertig. Nein, sage ich. Und das meine ich sozusagen jetzt mit diesem Stichwort Auferstehung. Ich habe doch da Energie auch enorm bekommen von den Zuschauern ganz wesentlich, von den Kollegen. Es kam mir doch auch was entgegen. Es ist doch so ein Austausch. Ich habe abgegeben, 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 habe aber auch bekommen, bekommen, bekommen durch die Konzentration, auch durch die Aufmerksamkeit der Leute. Im besten Falle dann wirklich mucksmäuschenstill, die berühmte Stecknadel. Das macht ja was alles mit einem. Und diese Art von Energieaustausch ist im Grunde, also ich will jetzt die religiösen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht irgendwie auf den Zeh treten, aber es hat was von Auferstehung. Es ist jetzt natürlich nicht religiös konnotiert, aber es ist auch eine Form der Energie, die man schöpft, die man neu bekommt, für die nächste Vorstellung wieder vorfreudig, erwartungsvoll. Und das Leben geht ja immer irgendwie immer weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Aber diese Art von Vorfreude, auch im Kleinsten, die versuche ich mir dann doch zu bewahren. Was meinen Beruf angeht und auch was das ja gar nicht so geheimnisvolle Privatleben angeht.